ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Verschossen. Getroffen. Ausgeschieden. Es ist vorbei. Deutschland verliert erstmals bei einer Fußball-Weltmeisterschaft ein Elfmeterschießen und muss nach Hause fahren. Und mit diesen bitteren Bildern, guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen und zunächst dem Thema des Tages, dem Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft im WM-16-Finale. Diesmal nicht schon in der Gruppenphase, aber bereits im ersten K.O.-Spiel gegen einen Gegner, der, wie es der Bundestrainer Julian Nagelsmann formulierte, mit einfachen Mitteln spielte. Aber selbst gegen die reichte es offensichtlich nicht. Sehr zum Frust der mitgereisten deutschen Fans, aber auch der Millionen hierzulande, die extra lange aufgeblieben waren. Am Ende half nix, auch kein Beistand von oben, wie Philipp Wundersee zusammenfasst.
Schwester Katharina leidet.
Das ist ja nicht zu glauben.
Die 68-jährige Ordensschwester aus dem Sauerland ist treuer Fußballfan. Beim Elfmeter-Krimi setzt sie auf Beistand.
Lieber Gott, es war meine deutsche Stärke.
Und dann dieser Schuss, der Treffer, das WM aus.
Boah.
Wieder hat es nicht geklappt.
Zwischendurch habe ich gedacht, Leute, wenn ihr das jetzt nicht hinkriegt, das ist eure Schuld. Wir haben doch Mittel und Möglichkeiten. Ne? Da muss ich doch bei der Auswahl der Spieler vielleicht mal gucken. Und ich denke, da sind Fehler gemacht worden.
Die Vorfreude bei ihr und den Fans vor dem Spiel war groß. Die Enttäuschung nach dem vorzeitigen Aus, wie hier in Köln, aber auch.
Wie kann man so im Elfmeterschießen verkacken? Darf ich das sagen? Also bodenlos.
Also ganz ehrlich, wenn man es in der regulären Zeit nicht schafft, gegen Paraguay 2 Tore zu machen oder einfach mal keins zu kassieren, was auch mal eine Leistung wäre von Deutschland, da hat es auch einfach nicht verdient.
Ich bin am Ende, aber ich werde die WM weiterschauen.
Der Bundeskanzler zeigt sich trotzdem begeistert vom Einsatz des DFB-Teams. Was für ein Spiel, schreibt er bei X. Mit dieser Bewertung steht er ziemlich allein da. So allein, dass er später nochmal nachlegt. Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient und nicht unseren Spott. Fußballkater am Tag danach vor dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.
Boah, es war echt ein Gefühlschaos eigentlich. Es war Freude, Trauer. Alles zugleich, mal hoch, mal tief, es war schrecklich.
Ja, bei der Heim-EM vor 2 Jahren hat man sicherlich stärker mitgefiebert, weil es irgendwie hier so direkt vor der Haustür war.
Schade, dass es nicht geklappt hat, aber ich glaube, wir haben es auch nicht verdient, ehrlicherweise. Mein Gott, was willst du machen, ne?
Für Schwester Katharina ist der Fußballsommer viel zu früh zu Ende gegangen.
Wir wären im Achtelfinale eh gegen Frankreich ausgeschieden. Aber jetzt so auf diese Weise, das ist wirklich schade. Das bin ich wirklich traurig.
Der Traum vom Titel geplatzt. Doch ihr Glaube an den deutschen Fußball bleibt.
Tschüss, Jungs. Gute Nacht.
Ja, und während es die Fans immer noch kaum fassen können, dürften beim Deutschen Fußballbund gerade viele Fragen im Raum stehen, wie es denn jetzt weitergeht mit dieser Nationalmannschaft. Und auch eine Menge Analysen werden notwendig sein, denn mittlerweile fällt es schwer, nach der dritten enttäuschenden WM in Folge die Blamage nur an Pech oder ungünstigen Schiedsrichterentscheidungen festzumachen. Und die Aufarbeitung, die beginnt mit einem Blick darauf, was da vergangene Nacht deutscher Zeit so schief lief, auch wenn man am Ende am liebsten die Decke darüber ziehen wollte. Stefan Schiffner.
Das vorzeitige Ende einer Dienstreise. Bye-bye Winston-Salem, bye-bye WM. Nach dem frühen Aus lautet der Tagesordnungspunkt für die Nationalspieler individuelle Abreise. Keine Interviews, nur ein vom DFB veröffentlichtes Statement vom Präsidenten.
Ich glaube, wir können nach so einem Turnier nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Wir müssen darüber sprechen, was die Gründe waren für dieses erneute frühe Ausscheiden bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, das uns alle zutiefst bewegt.
Das Aus sitzt. Bundestrainer Julian Nagelsmann in den Minuten nach dem Ausscheiden. Es geht um seinen Job. Es geht um die Frage, ob er dieses Team noch mal aufpäppeln kann. Die Zweifel daran sind groß wie nie zuvor, aber hinschmeißen will er nicht.
Ich bin auf jeden Fall keiner, der wegläuft. Aber klar, ich kenne auch Mechanismen im Fußball. ja, am Ende tausche ich mich mit Rudi aus, tausche ich mich mit Andreas aus, mit Bernd. Ich entscheide es nicht, ich habe Vertrag und stehe auch zur Verfügung.
Also ich bin immer noch davon überzeugt, dass er wahrscheinlich der Richtige ist, um weiterzumachen. Aber ich bin natürlich auch nicht der DFB alleine.
Der Vertrag von Nagelsmann läuft noch bis 2028. Aber da ist die Schmach gegen Paraguay mit 3 verschossenen Elfmetern. Da sind viele vermeintliche Leistungsträger, die im Turnier außer Form waren. Die Spieler liefern kaum noch Argumente für eine Weiterbeschäftigung.
Ja, jetzt wieder so nach Hause zu gehen, ist nicht einfach. Scheiß Gefühl.
In den kommenden Tagen haben wir deswegen besprochen, werden wir uns zusammensetzen. Wir werden gemeinsam darüber sprechen, warum es uns nicht gelungen ist, unser Potenzial abzurufen, was durchaus vorhanden ist, warum wir den Erwartungen nicht gerecht geworden sind, die Fußball-Deutschland an uns hat.
Julian Nagelsmann, angefressen, angezählt nach dem Aus im 16. Finale gegen Paraguay. In wenigen Tagen wird sich zeigen, ob er noch eine Zukunft hat als Bundestrainer.
Ja, es gibt also viel zu verarbeiten und zu besprechen. Und dazu begrüße ich jetzt den Sportsoziologen und Philosophen Gunter Gebauer in Berlin. Guten Abend, Herr Gebauer.
Guten Abend, Herr Zamparoni.
Ja, gebe ich die Frage doch gleich mal weiter. Wie sehen Sie denn die Zukunft für Julian Nagelsmann als Bundestrainer?
Schwierig. Der kann nicht einfach so weitermachen, das ist klar. Aber ich bin nicht derjenige, der darüber zu befinden hat. Und darüber bin ich eigentlich ganz froh. Man sieht, dass da erhebliche Fehler gemacht worden sind. Das kann man im Einzelnen auflisten. Brauchen wir jetzt nicht zu machen. Man sieht ja das Ergebnis. Offenbar hat die Motivation, die dringend notwendig war, und die Einstellung im Spiel und die Strategie für das Spiel selbst nicht funktioniert. Das ist ganz offensichtlich.
Und ganz offensichtlich ist auch, wieder einmal müssen wir unser Selbstverständnis des deutschen Fußballs mit der bitteren Realität in Einklang bringen. Zum dritten Mal jetzt in Folge bei einer WM. Sind wir jetzt tatsächlich keine große Fußballnation mehr?
Na, das können wir wirklich nicht mehr behaupten. Das war ja schon vor diesem Turnier in Frage gestellt, auch durch diverse Schwierigkeiten, die die Mannschaft hier und da schon hatte. Also im Augenblick ist es so, dass wir, ich will das mal so ausdrücken, von meinem eigenen Gefühl her, ich fühle mich verletzt darin, dass wir so wenig kompetitiv sind, dass wir ständig Angst haben müssen, dass ein gegnerischer Spieler frei vor dem deutschen Torwart steht und dann einfach einkickt. Das haben wir nun schon dreimal in diesem Turnier gehabt. Wir haben es in den früheren Turnieren ebenfalls gehabt. Warum wird das nicht abgestellt? Das ist eine Frage, wie man umgeht, wie man ausbildet, wie man die Mannschaft vorbereitet auf so ein Turnier. Und da kann man schon einige Defizite erkennen.
Analyse ist das eine, aber hinzu kommt ja auch, Deutschland hätte ein neues Sommermärchen, wenn man so will, ja wirklich ganz gut gebrauchen können. Stattdessen jetzt diese Leere, diese Verletztheit, wie Sie sagen. Was glauben Sie, macht das jetzt nicht nur mit den deutschen Fans, sondern auch mit unserer Gesellschaft insgesamt? Oder überbewerten wir da den Fußball etwas?
Nein, das glaube ich nicht. Man könnte natürlich sagen, das ist einfach nur ein Spiel. Aber Spiele haben ein gewisses Eigenleben. In Spielen zeigen wir, was wir mögen, was wir lieben, was wir erwarten von unseren Spielern, mit denen wir uns identifizieren können. Und wenn wir das nicht erhalten, dann wird es schwierig, in die Zukunft zu gucken. Jedes Spiel erlaubt ja auch einen Blick in die Zukunft. Weil ein Spiel ist immer darauf ausgelegt, dass es ein Ergebnis bringt. Und wenn das Ergebnis immer wieder schlecht zu sein scheint und kein gutes Ergebnis erwartet werden kann, wenn auch die Güter, die da verteilt werden in den Spielen, nicht für uns sind, sondern dass andere Mannschaften kommen, die sie mit großer Wahrscheinlichkeit für sich reklamieren können, dann haben wir eigentlich ein großes Problem. Nämlich das Problem, dass wir unsere eigene Zukunft auch schwarz sehen. Dass wir das Gefühl haben, das ist zu viel für uns. Wir kommen nicht mehr mit. Andere Mannschaften, die wir vorher für viel geringer und weniger tüchtig gehalten haben, nehmen uns einfach alles fort, und zwar mit voller Berechtigung.
Und zu diesem Schwarzsehen kommt ja dann noch hinzu, dass sich da gerade vor diesem Hintergrund passiert, dass ja viele Gewissheiten gerade auflösen. Frieden, Wohlstand sind in Gefahr, Wirtschaftskrise, Klimawandel, KI. Da verändert sich gerade eine Menge, und jetzt löst sich auch noch die Gewissheit auf, dass deutsche Mannschaften bei Weltmeisterschaften keine Elfmeterschießen mehr gewinnen können. Symptomatisch für den Zustand unseres Landes?
Ja, das mit dem Elfmeterschießen ist bitter genug, aber das geht ja tiefer. Das geht in die Tiefe, dass man nicht weiß, ob man erfolgreich handeln kann. Dass man fast annehmen kann, dass man in einer Entscheidungssituation, und wir befinden uns in vielen Bereichen der Gesellschaft in Entscheidungssituationen, dass wir die nicht bewältigen können. dass es zu viel wird für uns oder dass diejenigen, die an unserer Stelle stehen und denen wir das anvertraut haben, dieses bewältigen können, nicht in der Lage sind, das zu tun. Und das ist keine schöne Erfahrung. Das ist etwas, was auch etwas Demütigendes hat.
Da fehlt auch eine gewisse Aura, nicht nur der deutschen Mannschaft, also dieser Nimbus, wie es frühere DFB-Teams hatten, sondern auch irgendwie unserer Gesellschaft, lese ich daraus. Was muss man denn dann machen, um sich sowas wieder aufzubauen, um da wieder rauszukommen aus diesem, eher dieser negativen Spirale, nicht nur als deutscher Fußball, sondern auch als unser Land, als Deutschland insgesamt?
Das ist ein langer Prozess. Also das fängt im Fußball schon an, dass es ein sehr langer Prozess ist. Die nächste Weltmeisterschaft findet in 4 Jahren statt. Und zwischendurch sind nur kleinere Meisterschaften und Ähnliches. Bewährung bietet sich an und für sich gar nicht an in der nächsten Zeit. Das ist, glaube ich, ein sehr langer Prozess, den man am Fußball vielleicht exemplarisch erkennen kann, wie schwer es ist und wie viele einzelne Schritte dafür notwendig sind, was alles gemacht werden muss, um die Schwierigkeiten zu bewältigen und auch vor allen Dingen, um ein besseres Selbstbild von sich zu erhalten. Sonst denke ich, wenn man morgens in den Spiegel guckt, dass nicht nur als Spieler, sondern auch als Publikum, das sich identifiziert hat mit den Spielern, das ein Wir-Gefühl hatte mit den Spielern, wenn man morgens in den Spiegel guckt, kann man manchmal einen Schrecken kriegen und sich fragen, wie kriege ich den Tag hin? Wie kriegen wir jetzt die Zukunft hin?
Ein langer Weg also, aber auch der längste Weg beginnt nun mal mit einem ersten Schritt. Der muss jetzt gegangen werden. Herr Gebauer, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzungen und Analysen nach Berlin. Ja.
Danke auch.
Ja, und zum Abschneiden der deutschen Mannschaft hat Sportreporter und Fußballexperte Christian Dexne vom Rundfunk Berlin-Brandenburg folgende Meinung.
Ein Bundestrainer, der für Erfolg steht und mitreißend ist, der Spieler und Fans hinter sich versammeln und für etwas begeistern kann, das ist Julian Nagelsmann nicht. Zu schroff, oft spitzfindig, bockig und sperrig. Dem dünnhäutigen Nagelsmann fehlte nicht nur im Umgang mit der Öffentlichkeit die Souveränität. Das Amt des Bundestrainers ist undankbar. Jeder weiß es besser und alle reden mit. Das ist aber keine neue Erkenntnis, sondern es ist Teil der Aufgabenstellung, damit gut umzugehen. Ungeschickt auch Nagelsmanns Umgang mit den Spielern. Die öffentliche Kritik an Dennis Undaf nach dem Testspiel gegen Ghana im März halte lange nach. Nagelsmanns Entschuldigung wirkte aufgesetzt. Es folgte die späte Ausbotung des eigentlich gesetzten Oliver Baumann durch Manuel Neuer. Und als der Bundesjulian nun vor dem Ecuador-Spiel erklärte, Undaf spiele nicht von Anfang an, weil er ja in der 70. Minute einen guten Stürmer als Einwechsler brauche, dürfte sich Nick Woltemade gefragt haben, warum er denn wohl mit in den USA ist. Gestern, in der 79. Minute, verschob Nagelsmann Joshua Kimmich ins defensive Mittelfeld. Ganz schön spät. Kimmich ist auf dieser Position einer der besten der Welt, spielte aber fast die gesamte WM als Rechtsverteidiger. Ja, es gab dort kaum Alternativen. Doch auch Kimmich spielte auf rechts keine gute WM und im Zentrum fehlte ein ballsicherer Verteiler. Aber was ist eigentlich mit der Mannschaft? Sind nicht die Spieler verantwortlich für ihre Leistung? Ja, das sind sie. Aber wenn bei einer WM fast keiner an seiner Leistungsgrenze spielt, wenn Ballsicherheit und Tempo fehlen und stattdessen ständig technische Fehler gemacht werden, dann ist das der Beleg für eine große Verunsicherung und für die ist am Ende auch wieder der Trainer verantwortlich. Ein Bundestrainer, der für Erfolg steht und mitreißend ist, der Spieler und Fans hinter sich versammeln und für etwas begeistern kann, das wäre Jürgen Klopp.
Die Meinung von Christian Dexner. Die Deutschen und das Auto. Bekanntlich ja ein Herz und eine Seele. Vor allem in ländlichen Räumen sind die Deutschen aber noch mehr, nämlich aufs Auto angewiesen. Weshalb die steigenden Spritpreise, verstärkt durch den Iran-Krieg und die Blockade der Straße von Hormus, zu mehr als einer Beziehungskrise führten. Da wollte die Bundesregierung nicht tatenlos zuschauen und holte ein Instrument aus dem Werkzeugkasten, das Tanken im Mai und im Juni günstiger machen sollte. 17 Cent günstiger. Heute nun läuft dieser Tankrabatt aus. Aber hat er geholfen? Claudia Beuker und Rupert Wiederwald ziehen Bilanz.
Einmal noch mit Rabatt tanken. Natürlich vor 12 Uhr, bevor die Preise hochgehen. Am Dienstagvormittag in Neunkirchen-Seelscheid, nicht weit entfernt von Bonn. Es ist der letzte Tag des Tankrabatts und alle hier wollen noch mal profitieren und stehen dafür Schlange.
Weil ich aus den Medien gehört habe, dass der Tankrabatt bzw. das Sponsoring der Bundesregierung aufhört. Deshalb dachte ich, mache ich nochmal voll.
Das war schon eine gute Sache. Das war eine kleine Entlastung für alle zusammen, würde ich mal sagen, für uns alle.
Der Preis für den Sprit sollte durch rund 17 Cent weniger Energiesteuer pro Liter gesenkt werden. Das ist nach Untersuchungen mehrerer Wirtschaftsinstitute auch geschehen, aber eben nicht vollständig. Auch deswegen hat das Bundeskartellamt angekündigt, den Kraftstoffmarkt noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Wir führen Verfahren gegen alle Raffinerien in Deutschland. Die haben umfangreiche Auskunftsbeschlüsse von uns bekommen. Es gibt eine Beweislastumkehr. Die Unternehmen müssen uns nachweisen, in welcher Höhe Kosten angefallen sind, dass diese Kosten gerechtfertigt sind.
Busunternehmer Thomas Fischer aus Haltern am See spürt die steigenden Kraftstoffpreise immer direkt. Seine 7 Busse tanken bis zu 700 Liter pro Füllung. Da zählt jeder Cent. Vom Tankrabatt hatte er sich viel erhofft.
Der Tankrabatt wird da meiner Meinung nach nicht sofort komplett weitergegeben. Das ging ja so peu à peu, langsam.
Trotzdem habe der Rabatt die Preise etwas gesenkt. Mit seiner Tochter Jolene bringt er jetzt alle Busse zur Tankstelle. Noch einmal tanken mit Rabatt. Denn sie rechnen damit, dass Mittwoch die Preise steigen.
Das Schlimmste kommt morgen, weil da wissen wir leider noch nicht, wie teuer es dann wird. Und dementsprechend können wir jetzt gerade nur Vorsorge betreiben. Und die Fahrzeuge, die jetzt gerade auf dem Platz stehen, können wir alle voll tanken.
1,6 Milliarden Euro hat der Bund nach eigenen Angaben für 2 Monate Steuererleichterungen an der Zapfsäule ausgegeben. Klingt viel, doch die Ersparnis beim Tanken eher gering für jeden Einzelnen. Eine Studie der RWTH Aachen rechnet vor, gerade mal 10 bis 15 Euro Entlastung im Monat seien bei den Autofahrern tatsächlich angekommen. Bei ärmeren Haushalten seien es sogar nur 3 bis 4 Euro.
Der Tankrabatt ist eine relativ zielungenaue Maßnahme. Unsere Simulationsergebnisse haben gezeigt, dass von dem Entlastungsvolumen für Privathaushalte nur um die 8-9% bei bedürftigen Haushalten ankommen.
Schon um 12 Uhr heute Mittag steigen die Preise, auch in Neunkirchen-Seelscheid. Die Steuererhöhung von morgen wird offenbar schon heute vorweggenommen, am letzten Tag des Tankrabatts.
Sie kämpfen weiter um jeden Verletzten, jede verschüttete Person. Doch die Hoffnung schwindet minütlich. Nach den beiden heftigen Erdbeben in Venezuela sind bislang mehr als 1700 Tote gezählt. Zehntausende Menschen werden auch nach gut einer Woche noch vermisst. Schätzungen zufolge wurden knapp 60.000 Gebäude zerstört. Es fehlt in den erschütterten Gebieten so ziemlich an allem. Internationale Unterstützung ist weiter dringend nötig. Unsere Korrespondentin Marie-Christine Böse war in der am stärksten betroffenen Region La Guaira unterwegs und hat dort in der Stadt Caraballeda internationale Helfer getroffen.
Die britischen Retter wollen sicher gehen, schicken den Spürhund in die Trümmer der Stadt Caraballeda. Wir dürfen uns fast eine Stunde nicht bewegen. Eigentlich wollten wir das deutsche THW treffen. Und dann stoppt uns dieses Signal. Erhobene Fäuste heißt absolute Stille. Lauschen auf Lebenszeichen unter den Trümmern. Es zählt jede Minute. Doch die Profis ziehen ohne Erfolg ab. Den Angehörigen bleibt jetzt nur noch, die Leichen zu bergen. Ich sehe meine Verwandten da drin. Sie sind umarmt gestorben, alle 4. An Krankenhäuser in Caracas pinnen Angehörige Fotos von Vermissten in der Hoffnung, sie werden hier eingeliefert. Alexis, Maria und Paula aus einem Haus namens Bellevue. Genau dort hatten die deutschen Retter vor 2 Tagen im Keller noch Klopfen gehört und über Mikros sogar Atemgeräusche. Nach 15 Stunden verzweifelter Arbeit dann nichts mehr. Am Tag danach schieben sie Trauer und Erschöpfung beiseite, um weiterzumachen. Seit gestern aber konnten ihre Rettungshunde keine Lebenden mehr aufspüren. Und das Gesehene zu verarbeiten, wird dauern.
Ich beschreibe das immer so, in den Einsatz zu gehen, ist aus dem Fenster springen und man ist dort. Zurückkommen ist es ein Schiebefenster, was sich über viele, viele Tage langsam wieder in die Normalität, in unsere Normalität schiebt.
Es gibt zwar auch diese Fälle. In der Nacht retten Jordanier ein Kleinkind. Auch ein 12-Jähriger überlebt, ein Ansporn für die Retter, nicht aufzugeben. Das aber ist Venezuelas neue Realität. Noch werden etwa 50.000 Menschen vermisst. Am Ende dürften Tausende tot sein und Hunderttausende obdachlos. Schon vorher litt das Land unter einer schweren Wirtschaftskrise. Immerhin, die Katastrophe zwingt Interimspräsidentin Rodriguez, Venezuela zu öffnen, Hilfe anzunehmen, sogar aus den USA. In diesem Krankenhaus in Caracas seien dank der Spenden Material und Medikamente vorhanden, um die Verletzten zu behandeln.
Wir haben viele Verletzungen an Armen und Beinen reinbekommen, Amputationen, Quetschungen, aber wir konnten den Menschen zum Glück helfen. Doch weil Zehntausende im Freien und in Massenunterkünften schlafen, fürchten Ärzte, dass Krankheiten ausbrechen. Die Menschen sind geschwächt, fühlen sich vom Staat alleingelassen. Sie helfen uns nicht mit Essen oder Dingen für den täglichen Bedarf. Wer kommt, sind Freiwillige, die Lebensmittelpakete verteilen. Hier im Küstenstaat La Guaira könnten die Häuser zwar in ein paar Jahren wieder stehen. Aber die Menschen in Venezuela dürften lange brauchen, das Trauma zu verarbeiten.
Und unsere Korrespondentin Marie-Christine Böse ist zurück in Caracas, der Hauptstadt. Marie, die Lage ist also weiterhin dramatisch. Wie wird das Krisenmanagement der Regierung denn inzwischen gesehen?
Ja, die Wut steigt auf die Regierung, weil einerseits Sozialbauten auch zusammengebrochen sind, aber andererseits eben auch wegen der Reaktion. Also es hat sehr lange gedauert, bis überhaupt staatliche Vertreter in den Krisenstaat La Guaira gekommen sind. Die Angehörigen haben da teils mit bloßen Händen gegraben. Die Solidarität ist hier sehr groß, deswegen sind dann viele Freiwillige aufgebrochen. Das hat zu langen Staus geführt, in denen dann auch Krankenwagen festhingen. Und daraufhin hat dann das Militär anfangen sollen, ja quasi den Zugang zu begrenzen. Freiwillige mussten sich registrieren. Dieser Prozess war sehr langsam. Und insgesamt ist das Misstrauen gegenüber der Regierung sehr groß. Also es gibt immer wieder mal die Sorge, dass ja vielleicht Hilfsgelder oder Spenden abgezwackt werden könnten. Dafür gibt es aber bislang noch keine Hinweise. Es gibt auch Videos über Plünderungen, wo teils Militär beteiligt sein soll. Das sind wohl Einzelfälle. Ich habe das mit eigenen Augen nicht gesehen. Wohl aber, dass viele Militärs nur rumstehen. Und die wurden dann auch von den Angehörigen angeschrien, sie sollten mal einen Spaten in die Hand nehmen und mithelfen.
Das ist deine Einschätzung. Da wird all das die Interimspräsidentin Delcy Rodríguez am Ende schwächen?
Also es kann passieren, es könnte sie aber auch natürlich stärken. Es schwächt sie natürlich, weil es die Schwäche des Regimes im Umgang mit dieser Katastrophe zeigt. Aber es stärkt sie, ja, weil es sie eben als Führungsfigur auf eine Art etabliert. Also die USA haben ihr ja zum Beispiel auch Hilfe geschickt. Sie hat sich dafür bedankt. Das wäre vor einem halben Jahr ja eigentlich fast undenkbar gewesen. Die Oppositionspolitikerin Maria Machado hat eine Rückkehr angekündigt. Aber viele in der Opposition denken doch, es ist jetzt nicht der richtige Moment, um aus dem Leid der Menschen quasi politisches Kapital zu schlagen. Und ohne den Druck der USA wird es auch kaum demokratische Wahlen in Venezuela geben. Für Donald Trump ist Delcy Rodríguez derzeit die Garantin von Stabilität hier.
Marie-Christine Böse aus Caracas, vielen, vielen Dank für diese Einschätzungen, Marie. Und damit nach Südafrika, wo in diesen Tagen in mehreren Städten Tausende zu Protesten auf die Straße gehen. Gegen illegale Einwanderung, wie sie sagen. Wobei Protest ist da noch milde formuliert. Eine südafrikanische Bürgerbewegung hatte illegal Eingewanderte aus anderen afrikanischen Ländern aufgefordert, unverzüglich das Land zu verlassen. Spätestens bis zum Stichtag heute. Es ist bereits zu ersten gewalttätigen Übergriffen und Ausschreitungen gekommen, nach dem Motto, wer nicht freiwillig geht, auf den wird Jagd gemacht. Daraufhin haben mehrere afrikanische Staaten Rückholaktionen für ihre Staatsbürger organisiert, doch viele sitzen weiterhin noch fest. Aus Johannesburg, Uli Neuhoff.
Watson kümmert sich jetzt alleine um die gemeinsame Unterkunft. Er und seine Frau hatten nur Geld für ein Ticket ins 3000 Kilometer entfernte Malawi. Vor zwei Tagen ist sie abgereist, eigentlich geflohen vor der Feindseligkeit, die ihn entgegenschlug. Nach 11 Jahren in Südafrika wurde es einfach zu gefährlich. Die Nachbarn haben ähnlich entschieden. 10 Menschen leben hier, 3 wohnen dort, ich mit meiner Frau und 2 weitere hier, 3 dort. Alle sind jetzt weg. Wir sind nur noch 2, die geblieben sind. In der ganzen Nachbarschaft ist das so. Der Druck auf Nicht-Südafrikaner steigt, seit die ausländerfeindliche Bewegung den Stichtag 30. Juni festgelegt hat. Auch hier sorgen aggressive Südafrikaner dafür, dass sich die Zugereisten fürchten müssen. Sie nehmen unsere Jobs, weil unsere Bosse sie einstellen wollen. Sie haben keine Rechte, sich zu beschweren. Wir in Südafrika aber beschweren uns. But here in South Africa we complain. Drohungen wie diese kommen an. Zu Zehntausenden packten vor allem Menschen aus Malawi ihre Sachen. In nur 4 Wochen heizte sich die Stimmung gegen sie so auf, dass sie zeitweise vor der Polizeistation in Durban Schutz suchten. Tausende Menschen, ein Flüchtlingslager mitten in der Stadt. Gestern wurden die letzten Menschen von hier in Richtung Landesgrenze gebracht, bezahlt vom südafrikanischen Staat und Malawi. Auch um die direkte Konfrontation mit den Demonstrationen zu verhindern. March and March heißt die junge, aggressive Bewegung. Alle Ausländer ohne Papiere raus, ist ihr Slogan. Der Tag heute, ein landesweiter Protesttag und ein Stichtag, zu dem alle Ausländer das Land verlassen haben sollen. So hat es die Protestbewegung gefordert. Diese Bewegung ist eindeutig mit politischen Interessen verbunden. Und zwar verbunden mit Kräften im Land, die die aktuelle Regierung destabilisieren wollen und hoffen davon zu profitieren, dass die Menschen sich auf Immigranten konzentrieren und nicht auf Korruption, Ungleichheit und die Dinge, die in Südafrika nicht funktionieren. Für Watson ist dieser Machtkampf verheerend. Vermutet wird, dass Freunde des ehemaligen Präsidenten Zuma dahinter stecken, die mittlerweile gegen die Regierung kämpfen. Watson hält sich aus der Politik raus. Er sieht seine Zukunft in Malawi. Ich werde nicht wieder zurückkommen. Ich versuche, ein kleines Geschäft dort aufzubauen. Watson ist durch mit den Nerven. Er hat Angst. Südafrika ist kein Land mehr, in dem Einwanderer freundlich aufgenommen werden.
Weitere Nachrichten des Tages, Julia, jetzt mit dir.
Sabotage und Spionage aus dem Ausland sowie Extremismus im Inneren. Deutschland steht zunehmend im Fadenkreuz unterschiedlicher Bedrohungen. Zu diesem Ergebnis kommt der neueste Verfassungsschutzbericht, den Bundesinnenminister Dobrindt heute vorgestellt hat. Dabei geht vom Rechtsextremismus die größte Gefahr aus.
Extremisten, sie werden immer mehr, immer jünger und immer gewaltbereiter, so die Einschätzung des Verfassungsschutzes, etwa im Bereich Rechtsextremismus.
Bedrohlich ist, dass sich diese Szene ständig verjüngt, stärker vernetzt und aktionsorientierter ist.
Viele der Rechtsextremisten rechnet der Verfassungsschutz der AfD zu, die auch wegen des laufenden Gerichtsverfahrens weiter nur als Verdachtsfall geführt wird. Der Innenminister sagt dennoch:
Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir es bei der AfD mit einer extremistischen Partei zu tun haben.
Die Zahl linksextremistischer Gewalttaten sei erheblich gestiegen. Der Verfassungsschutz verweist dabei insbesondere auf Brandanschläge auf die Strominfrastruktur in Berlin. Täter konnten bislang nicht ermittelt werden.
Wir haben es hier mit hochkonspirativen Strukturen zu tun. Und Strukturen, die sich immer wieder auch in der jeweiligen Aktion neu zusammensetzen.
Innenminister Dobrindt kündigte erneut an, dass er den Verfassungsschutz zu einem echten Geheimdienst ausbauen will. Doch die Reform lässt noch auf sich warten.
Die Bahn muss im Fernverkehr mehr Konkurrenz zulassen. Das hat die Bundesnetzagentur entschieden. Bisher sind viele Trassen ausschließlich an die Bahntochter DB Fernverkehr vergeben. Künftig muss ein Viertel der Fahrten auf wichtigen Strecken an andere Unternehmen gehen. Profitieren könnten private Konkurrenten wie Flixtrain oder Italo. Der italienische Anbieter will in den deutschen Markt einsteigen und hatte bei der Netzagentur Beschwerde eingelegt. Die Preise sind im Juni weniger stark angestiegen als noch im Mai. Laut Statistischem Bundesamt sank die Inflationsrate auf 2,3%. Im Vormonat lag sie noch bei 2,6%. Ein Grund liegt in der Entspannung auf dem Ölmarkt. Nach den tödlichen Schüssen in einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade hat das zuständige Amtsgericht am Abend Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. Der Mann, in Deutschland geboren, mit türkischer Staatsangehörigkeit, soll gestern 6 Menschen erschossen haben. Die Opfer waren Beschäftigte der Einrichtung und des Jugendamtes Hannover. Hintergrund der Tat war möglicherweise ein Sorgerechtsstreit.
Die Liste der mal mehr, mal weniger glorreichen 7, die hier im ersten Stock im Bundeskanzleramt hängen, die beginnt natürlich mit ihm, dem ersten Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer. Es folgen 2 CDU-Parteikollegen, Ludwig Erhard, Vater des Wirtschaftswunders, und Kurt-Georg Kiesinger. Erst mit Willy Brandt stellt dann auch die SPD mal einen Bundeskanzler, und auf dessen Rücktritt folgt Helmut Schmidt. Gefolgt von einem weiteren Helmut, dem ersten gesamtdeutschen Kanzler, Kohl. Der bisher Letzte, der sich in die Galerie der Ex-Kanzler einreihte, brachte auch gleich einen Farbwechsel mit Gerhard Schröder in Gold. Und seit fast 20 Jahren nun kam da aber dann nichts mehr dazu. Doch die Lücke wird nun bald geschlossen werden mit der ersten Frau im Amt. Und am Abend wurde enthüllt, wie Angela Merkel gesehen werden möchte. Gret von Petersdorf.
Links der Künstler, rechts die Kanzlerin AD. Schnipp, schnapp. Und es zeigt sich, Raute nein, Bläser ja, und zwar in Blau. Bewusst so gewählt, weil staatstragend. Dazu die Bernsteinkette, die sie oft trug. Der Würfel mit dem Spruch "In der Ruhe liegt die Kraft" lag auf ihrem Schreibtisch. Und fertig ist das Bild von Angela Merkel. Gemalt vom jungen deutsch-französischen Künstler Jérémy Kéras, den vorher kaum jemand kannte. 20 bis 25 Mal trafen sie sich und es war offenbar bereichert für beide Seiten.
Wir haben uns aufeinander eingelassen, dabei Musik gehört und im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt geredet.
Und warum jetzt erst das Porträt 4,5 Jahre nach ihrem Politikausstieg?
Und der Grund war ganz einfach, ich brauchte Abstand.
Für sie bedeutet es ein Bild mehr von ihr, wenn auch ein besonderes. Aber er, der junge Künstler, der einfach mal bei ihr nachgefragt hatte, ob er sie malen dürfe, muss sich nun komplett umstellen von unbekannt zu sehr bekannt.
Es war ein wirklich ungewöhnliches Jahr für mich, im besten Sinne. Mein Leben hat sich ziemlich verändert.
3 Monate hängt das Bild nun im Bode-Museum, dann zieht es rüber in das Bundeskanzleramt als einzige Frau in die Reihe von Adenauer, Erhard, Kiesinger, Brandt, Schmidt, Kohl und schließlich Schröder. Der bekam 2007 sein Porträt, viel Gold, wie eine Ikone hieß es. Damals noch Kanzlerin Merkel war dabei.
Die Tatsache, dass da Platz gelassen worden ist, weist ja darauf hin, dass wann auch immer, niemand weiß es, sie möglicherweise neben mir hängen.
Subtext, auch deine Regierungszeit ist irgendwann vorbei. Jedes Bild hat seine Geschichte. Willy Brandt wurde 2-mal gemalt, weil die erste Variante nicht gefiel. Und Helmut Kohl, hier mit Bild und Künstler, konnte mit dieser Art der Darstellung überhaupt nur wenig anfangen.
Ich habe ein Problem damit. Das habe ich immer auch bei Fotografien.
Das geht Angela Merkel nicht so, aber ihr Porträtist, der war ziemlich gefordert.
Wie malt man eine Person, deren Gesicht nun wirklich jeder kennt? Wie wird man ihrer Amtszeit gerecht, aber auch ihnen als Menschen, den ich über die letzten Monate kennengelernt habe?
Und was sagt diese Mimik? Viel. Auch einfach war es nun wirklich nicht, das Leben einer Kanzlerin.
Tja, und jetzt ganz zum Schluss malt uns Sven Plöger jetzt die Wetteraussichten an den Himmel.
Das tue ich Ingo lieber nicht. Ich male unfassbar schlecht. Also das würde man sofort sehen, wenn ich nur einen Strich male. Was aber ich tun will, ist am Anfang noch mal kurz auf die Hitze schauen, weil wir eine kleine Statistik zusammengebaut haben. Und zwar Messungen in Deutschland über 40 Grad. Und über 40 Grad gab es vor dem Jahr 1983 noch nie. 1983 dann einmal, dann 2003, das war der damalige große Hitzesommer, 5-mal. 2015, 2019 mal Ende Juli die große Wärme. Im Juni gab es noch nie 40. Und jetzt 71 Mal wurde das gemessen. Das hat man zuletzt ja nun wirklich gespürt. Und völlig unabhängig davon, ob es uns jetzt gefällt oder nicht, wenn ein Planet sich deutlich erwärmt, dann ist es klar, dass auch wir das eben spüren, so wie zuletzt. Jetzt gucken wir aber weiter. Wir blicken auf den Radarfilm und da ist einiges los. Es ist Energie in der Atmosphäre. Man sieht es hier, schwere Gewitter im Süden, ziemlich gesprenkelt verteilt. Auch hier Richtung Südschwarzwald, Richtung Bodensee rüber, aber auch in anderen Landesteilen und dann hier nochmal in der Mitte deutlich zu erkennen. Und wenn wir jetzt in den Film übergehen, dann sehen Sie, dass dieses Frontensystem heute Nacht mit teilweise schweren, örtlich unwetterartigen Gewittern, das kann man so 60 bis 80 Liter Regenwasser auf den Quadratmeter bringen und damit nahe einer Monatssumme oder regional auch drüber. Also Unwettergefahr und dann von Westen wird sich das Ganze morgen bessern. Die Frühtemperaturen im Nordwesten 13, im Südosten Deutschlands 20 Grad. Morgen der Nachmittag gestaltet sich so, dass wir im Südwesten Markgräflerland 28, 29 Grad erreichen. Osthälfte unter Meerwolken 19 bis 24. Schön zum Durchatmen. Die Aussichten zeigen am Donnerstag im Süden sehr ruhiges Wetter, am Freitag im Westen sonst noch einige Wolken, einige Schauer. Im Norden angenehmer um 20 bis 24 Grad. Im Südwesten geht es dann wieder Richtung 30 Grad.
Sven, wie immer zum Einrahmen. Vielen Dank für deine Wetterausrichten. Soweit von uns für heute. Hier im Ersten sehen Sie jetzt Brokenwood, Mord in Neuseeland.
Tja, und uns sehen Sie dann morgen Abend wieder in der Halbzeitpause des 16. WM-Finales Senegal gegen Belgien.
Also, bis morgen.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.